Energiewende unter Druck.
Netzausbau wird zum Nadelöhr.
Das Märchen von der Energiewende.
Stromnetze in den Schlagzeilen. Das geht sogar so weit.
Solarstrom flutet Netze. Experten flehen, schaltet eure Photovoltaikanlagen ab.
Was ist da los? Herzlich willkommen bei Elektrisiert, dem Podcast von Phoenix Kontakt mit Christina Janich. Kippt die Stimmung jetzt auch bei erneuerbaren Energien? Gibt es etwa zu viele und die zwingen unsere Stromnetze in die Knie? Wie verhindern wir dann den Blackout? Das will ich genauer wissen von einem, der die Zusammenhänge kennt und einordnen kann. Einer, der genau weiß, wie Stromnetze funktionieren. Dr. Arne Hollmann ist in dieser Folge unser Experte. Er ist Geschäftsführer von Phoenix Kontakt Energy Automation und Physiker. Hallo Arne, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Danke, dass ich hier sein darf.
Wenn du solche Überschriften liest oder hörst, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, durchaus viel. Überschriften sind ja immer ein bisschen effekthaschend. Es scheint offensichtlich ein Problem zu geben oder eine Herausforderung. Ja, es ist manchmal etwas übertrieben in der Darstellung, aber es weist natürlich auf ein relevantes Problem hin, dem wir uns aktuell stellen müssen.
Da werden wir ja noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber es kommen dann ja noch Erinnerungen an verschiedene Blackouts hinzu. Also ich denke an Spanien, Portugal im vergangenen Jahr, an Berlin Anfang des Jahres. Das noch jetzt mit im Hinterkopf. Was denkst du als Experte dann?
Ja, es sind immer zwei Sachen. Als Experte fragt man sich natürlich immer genau, was ist da jetzt eigentlich passiert? Es ist ja, muss ja schon einiges passieren, damit sowas geschieht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Fälle. Die werden wir später vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Einmal ein Kabel durchtrennt, einmal eine Kaskade von Ereignissen. Und das andere ist natürlich, zeigt einfach, wie essentiell wichtig Netze sind für unser Leben. Es ist kritische Infrastruktur. Und uns fällt oft immer erst dann auf, wenn der Strom nicht da ist, wie lebenswichtig das wirklich ist für uns.
Ich habe es gerade schon erwähnt, du bist Geschäftsführer von Phoenix Kontakt Energy Automation. Ihr sitzt in Velbert. Der Betrieb von Stromnetzen ist ja irgendwie dein Tagesgeschäft.
Technisch genau muss man sagen, also wir betreiben natürlich keine Netze. Wir helfen den Netzbetreibern. Wir sorgen dafür, dass die Netzbetreiber mit ihrer Infrastruktur letztlich dafür sorgen können, dass das Netz sicher und verlässlich funktioniert, dass es transparent ist, indem wir ja, Komponentenlösungen, Dienstleistungen zur Unterstützung geben.
Du nennst dich ja selber auch Technologieenthusiast. Warum ist das so?
Mich interessiert einfach zwei Sachen. Einmal, wie funktionieren Dinge grundlegend und wie kann man Dinge, Probleme lösen? Und ich hatte einfach immer schon Interesse ja, für alles, was irgendwie schaltet, waltet, aber auch darüber hinaus, wie die Welt funktioniert. Das hat mich, glaube ich, auch damals dann in die Physik reingetrieben. Ja, das ist einfach diese Neugierde. Neugierde mit immer eine Überlegung, wie schafft man eigentlich Dinge zu lösen? Und da ist Technologie einfach ein spannendes Feld. Ist nie fertig, geht immer weiter. Es gibt immer neue Felder. Und gerade heutzutage sehen wir ja eigentlich, wir haben aktuell so viele neue Technologien, die Einfluss auf unser Leben haben. Sowohl jetzt im beruflichen Kontext als auch privat. Weiß nicht, manchmal hat man ja so ein bisschen Pessimismusgefühl in Deutschland, ist es aber auch einfach spannend, was gerade passiert.
Das stimmt, das ist eine wilde Zeit, ne? Lass uns mal zurück zum Thema kommen und ein paar Grundlagen schaffen. Also, wie funktioniert eigentlich das deutsche Stromnetz?
Strom rein und Strom raus.
Ja gut, dann war es das, können wir jetzt gehen.
Im Groben. Nein, also es ist, Name sagt schon, es ist ein Netz, also gibt nicht ein Ende und einen Anfang, sondern es verteilt es in der Fläche. Deutschland ist ein Flächenland. Und in der Regel ist es so, wir haben auf der einen Seite Energieerzeuger. Ganz klassisch früher waren das oder sind es auch immer noch die großen Kraftwerke. Und dann muss der Strom ja irgendwie zum Endverbraucher kommen. Und dazu, um über große Flächen den Strom zu verteilen, hat man das Transportnetz. Das überträgt Verlustarm auf großen Spannungsebenen. Das ist 380 kV, 220 kV. Das sind diese ganz großen Leitungen, die man manchmal entlang der Autobahn sieht, die wirklich über große Entfernungen, auch beispielsweise von der Küste runter, den Strom transportieren. Dann muss der Strom verteilt werden. Das macht man, wie es der Name sagt, im Verteilnetz. Das läuft auf etwas niedriger Spannungsebene. Da gibt es dann Umspannwerke, die mit großen Transformatoren, das sieht man vielleicht auch manchmal, wenn man rechts und links der Wege guckt, das sind so eingezäunte große Anlagen, ja, wo Transformatoren stehen. Und da wird dann runter transformiert auf eine andere Spannungsebene, beispielsweise 110 kV. Das verteilt es dann in der Region, hier beispielsweise in Lippe oder eben auch rund um, weiß ich nicht, Köln. Und dann wird es nochmal weiter runter transformiert auf die Mittelspannung Und da ist gerade in Deutschland so, da hat man typischerweise dann Mittelspannungskabel, die unter der Erde laufen. Und dann gibt es eben Ortsnetzstationen, auch die sind, letztlich ist das Gleiche, nur dadurch, dass die Spannung niedriger ist, passt es halt in irgendwie so einen kleinen Betonklotz. Diese kleinen Häuschen sieht man auch an Straßenzügen und dort wird dann auf die Niederspannung transformiert und dann geht es entsprechend in die Straßen rein und am Ende zum Haushalt.
Warum ist das eigentlich so, wie es ist? Also ist das so historisch gewachsen? Du hast ja eben schon die großen Kraftwerke erwähnt.
Genau, das ist historisch gewachsen. Unser Netz hat eine lange Historie. Wenn man mal ganz am Anfang anfängt, bevor man wirklich dieses Netz hatte, waren es, als die Elektrifizierung gestartet ist, eigentlich ein bisschen, wie es manchmal heute so ein bisschen hingeht, Inselnetze auf erneuerbaren Energien. Da hatte man vielleicht in der Eifel irgendein Wasserkraftwerk und hat dann ein paar Kabel gezogen, sodass man in den Dörfern rundum Licht hatte oder bei irgendwelchen Industriebetrieben. Aber als dann natürlich ja, die Industrialisierung voll durchgeschlagen hat und Elektrifizierung, war es in der Regel so, man hat dort, wo man viel Strom brauchte, große Kraftwerke gehabt. Da, wo Kohle war oder Kohle ist, hat man Kohlekraftwerke genommen im Rheinischen Revier, in Lausitz. Und da natürlich auch oft, das geht dann Hand in Hand, wo sich dann die schwere Industrie niedergesetzt hat. Für den Rest des Landes hat man es verteilt. Dort, wo keine Kohle war, bei hoher Strombedarf, hat man Atomkraftwerke gebaut. Und so hatte man eigentlich ein System, was sehr, sehr, sehr stabil lief, weil man konstante Stromerzeugung hatte, die stabil läuft und auch relativ planbar auf der Verbraucherseite war gut abzuschätzen. Dann hat man in Deutschland eine sehr konservativ ausgebaut, was uns auch heute noch sehr hilft, mit einer soliden Marge, was die Kapazität angeht, sodass wir bis heute eigentlich das Land sind mit dem stabilsten Netz weltweit.
Jetzt ist es ja aber auch heute so, dass Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke insbesondere, wollen wir nicht mehr, schalten wir ab oder haben wir schon abgeschaltet. Was ist denn heute anders als früher, Stichwort erneuerbare Energien? Also warum ist das Netz, wie es so historisch gewachsen ist, gar nicht mehr so das, was wir wollen und vielleicht auch brauchen?
Ja, genau der richtige Punkt. Es ist ja auch naheliegend, wir wollen und müssen transformieren auf erneuerbare Energien und die verhalten sich eben nicht genauso wie ein großes Kohlekraftwerk. Wir haben also auf der einen Seite die Herausforderung an der Erzeugerseite. Solar, Wind sind halt die großen Treiber, die wir in Deutschland haben. Es gäbe grundsätzlich natürlich auch Wasserkraft, aber die ist bei uns geografisch jetzt kein dominierender Faktor, bleibt also Wind und Solar. Und die sind eben nicht immer konstant vorhanden und haben noch andere Unterschiede. Ein Kraftwerk ist ein sehr träges, netzstabilisierendes Element, also ein Kohlekraftwerk. Das ist bei Solar und Wind nicht der Fall. Das macht es komplizierter. Also wir haben die Fluktuation auf der Erzeugerseite. Und das Zweite ist natürlich auch die Dezentralität, die für das Netz auch nochmal eine Anpassung erfordert. Also statt wenigen sehr, sehr stabilen, trägen Elementen plötzlich sehr, sehr viele Erzeuger, die in der Fläche verteilt sind, die nicht diese Trägheit haben wie ein Kraftwerk. Und das erfordert Anpassungen bei der Steuerung des Netzes, aber eben auch bei der grundlegenden Infrastruktur des Netzes.
Aber das ist ja schon auch ein bisschen eine Herausforderung. Also da kann man ja vielleicht verstehen, dass in den Medien oder halt in der öffentlichen Wahrnehmung ja so ein bisschen das Bild entstanden ist, naja, mit den Stromnetzen haut das ja alles nicht hin mit der Energiewende, mit den erneuerbaren Energien. Oder wie würdest du das einordnen?
Ich würde nicht sagen, dass das nicht hinhaut, ne? Das ist nur, es ist nicht trivial. Also würden wir jetzt nichts machen, dann hätten wir heute kein Problem, aber sicherlich in 10 Jahren würde es dann doch schon mal ein bisschen anspruchsvoller mit der Versorgungssicherheit. Man kann halt nicht nichts tun, sondern muss sich entsprechend anpassen. Aber das passiert ja auch. Also ja, es ist jetzt die Erzeugerseite, was dann auch dazu kommt, ist, dass zeitgleich auf der Verbraucherseite auch die Fluktuationsstärke deutlich nach oben geht. Wir elektrifizieren in Form von Wärmepumpen, Elektromobilität. Vor allen Dingen der ganze Wärmebereich ist noch ganz am Anfang. Elektromobilität sehen wir dieses Jahr steigt, aber allein diese beiden Bereiche sind enorm. Also wenn man sich auf das Stromnetz guckt, da haben wir natürlich schon erneuerbaren Energienanteil von weit jenseits der 50% oder um die 50% an vielen Tagen deutlich drüber hinaus. Wenn wir den Wärmeanteil mit dazu nehmen, da sind wir gerade mal bei 20%. Und das zu transformieren, ist ja zusätzlich am anderen Ende des Netzes auch nochmal eine Herausforderung, der irgendwie, das Netz hängt dazwischen und das muss das tragen. Und insofern, ja, wir können das nicht wegdiskutieren, wir müssen uns das genau angucken. Und am Ende machen.
Machen, genau. Und Lösungen finden, wie man es machen kann. Ne? Gibt es denn eigentlich so ein Wettrennen, also im Sinne von Netzausbau versus erneuerbare Energienausbau? Und ja, können die Netze den Vorsprung der Erneuerbaren, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, irgendwie aufholen? Ist das machbar?
Ja, ich glaube, Wettrennen ist einfach das falsche Bild. Es muss zusammenspielen. Die Erzeugung, Verbrauch und Netz müssen ein in sich integriertes System sein. Und man hat in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel erneuerbare Energieerzeugung ans Netz gebracht. Da gerade zum Beispiel die Balkonkraftwerke. Und das ist natürlich eine Herausforderung fürs Netz. Also das, was man jetzt machen muss, ist, dass man vor allen Dingen netzdienlich ausbaut. Und da, wo man es braucht, wo es sinnvoll ist, auch dort Speicher ergänzt, wo es sinnvoll ist. Und nicht einfach nur um der Menge wegen an jedem Eckenende, auch da, wo es vielleicht gar nicht gebraucht ist, eine Anlage anschließt. Und das passiert. Man kann ja nicht einfach wild irgendwo, also klar, im kleinen Bereich kann ich das noch machen, aber die Regularik, die schaut da jetzt auch genau drauf, auch dass Anlagen regelbar sind, dass entsprechend auch an den richtigen Stellen Speicher mit eingebracht werden und ja, dass natürlich auch die gesamte Infrastruktur ausgebaut wird.
Du hast das Wort Speicher erwähnt. Früher war ja das Netz der Speicher, oder? Heute funktioniert das so nicht mehr.
Ja, also vielleicht Netz als Speicher ist ein bisschen übertrieben gesagt, es hatte eine enorme Kapazität und konnte die Fluktuation an sich einfach tragen und das sind wir nicht mehr, das geht nicht.
Das heißt, wir müssen ja irgendwie Speicher aufstellen.
Richtig, also man braucht für den Moment, wo Strom gebraucht wird, aber aktuell keine Erneuerbaren da sind, braucht man irgendeine Quelle und das sind Batteriespeicher für Kurzzeit. Für längere Momente braucht man natürlich dann auch noch andere Komponenten. Das kann Wasserstoff sein, Gaskraftwerke.
Und so weiter, genau. Bevor wir darüber reden, wie Phoenix Contact technologisch bei diesem Aufholen oder bei diesem Ausbau der Netze mithelfen kann, da sprechen wir noch ein bisschen über dich. Ich wollte ja eigentlich nicht über deine Frau reden, haben wir ja vorher drüber gesprochen, aber du hast ja so schön gesagt in unserem Vorgespräch, dass du interessiert bist an vielen Dingen. Du hast eine Frau, die Journalistin ist.
Wir sind beide interessiert an vielen Dingen.
Ich bin ja auch Journalistin, deswegen habe ich mich so gefragt, ist ein Mann, also Mann mit zwei N, von sich aus interessiert oder tut er gut daran, gefälligst an vielen Dingen interessiert zu sein, weil die Frau Journalistin ist?
Nein, das bedingt sich, aber ich war auch schon vorher interessiert.
Okay, nein, was, jetzt mal interessiert, abseits von der Technologie, das hast du ja zum Anfang schon so ein bisschen erzählt, was machst du noch, Sport, Wandern? Hast du gesagt?
Ja, genau. Also ich sitze viel am Schreibtisch und in der Zeit, wo ich das nicht tue, versuche ich mich viel zu bewegen, idealerweise draußen. Im Urlaub bin ich gerne in Bergen unterwegs, idealerweise weiter oben, fahre aber auch Rad, gehe laufen, ja, gerne in Bewegung und draußen.
Du machst, und das finde ich auch eher außergewöhnlich, Kung-Fu, ne? Was fasziniert dich daran? Was bringt es dir?
Ist für den Körper und für den Geist, also wirklich fordernd körperlich und geistig, Ganzkörper. Ja, man deckt alles ab von Koordinierung, Ausdauer, Kraft. Man beschäftigt sich gut mit seinem Körper.
Du bist ja auch Trainer gewesen, glaube ich, ne?
Ja, genau. Mittlerweile schaffe ich das nicht mehr, aber früher habe ich, gerade in meiner Zeit in Aachen, als ich an der RWTH war, habe ich sehr, sehr viele Semester Studenten trainiert in Kung-Fu.
Das hilft dir ja wahrscheinlich auch, wenn du als Geschäftsführer wieder mal so mit Vorurteilen in deinem Bereich da zu tun hast, wenn es um die Stromnetze geht, oder?
Das hilft in allen Lebensbereichen.
Arne Hollmann im Podcast Elektrisiert. Unser Thema in dieser Folge ist, wie verhindern wir den Blackout mit smarten Stromnetzen? Und da kommen wir nämlich jetzt auf Phoenix Contact. Arne, woran arbeiten wir bei diesem Thema bei Phoenix Contact?
Ja, auf sehr vielen Ebenen. Fokussiere ich mich mal nur auf die Netze, weil wir sind natürlich auch im Bereich der Energieerzeugung unterwegs. Im Bereich der Netze, ich hatte ja eben aufskizziert, wie das Netz funktioniert, vom Übertragungsnetz auf hoher Spannungsebene bis eben zum Verbraucher. Ist so, beim Übertragungsnetz gibt es ja diese Umspannwerke, die Spannung transformieren. Da sind wir aktuell in diesen Umspannwerken dabei, diese zu automatisieren, also die gesamte Steuerung, Überwachung einer solchen Anlage. Da liefern wir komplette Lösungen, die dafür sorgen, dass das funktioniert. Das ist das eine. Das geht dann auch auf der Spannungsebene darunter. Und was wir noch machen im Bereich der Netze ist, wir sorgen für Transparenz. Ein wichtiges Element, weil wesentlich passiert im Verteilnetz. Das ist da, wo die ganzen Solaranlagen und so weiter reinkommen. Wir brauchen Transparenz im Netz, die es bisher nicht notwendig war. Also man muss wissen, wie auf lokaler Ebene Strom, Spannung, Frequenz sind und so weiter. Und wir sorgen dafür, dass diese Ortsnetzstationen digitalisiert werden, und zwar im großen Stil mit unseren Lösungen. Das ist ein Prozess, der vor ein paar Jahren gestartet hat und der jetzt auch noch einige Jahre vorangehen wird. Und dann darüber hinaus unterstützen wir Kunden, die Anlagen haben, die ins Netz gehen wollen, wie man netzdienlich diese Anlagen anschließen kann. Auch mit einer Technologie, die es eben dann dem Netzbetreiber ermöglicht, diese Anlagen zu regeln. Runterzuregeln, wenn zu viel ist. Auch das ist ein wesentlicher Schritt für ein stabiles Netz.
Also eine ganze Menge eigentlich, ne? Also außer, dass wir halt selber keine Netze betreiben.
Ja, genau. Das machen wir natürlich nicht. Es ist ein reguliertes Geschäft, kann man vielleicht auch mal sagen. Also im Strommarkt ist es so, die Erzeugung und der Vertrieb ist ein freier Markt. Die Netze an sich sind reguliert, das heißt, man hat ein Monopol, einen Netzbetreiber, der nach Regularien der Bundesnetzagentur sein Geschäft macht.
Wenn wir jetzt von smarten Stromnetzen, vielleicht mit Produkten von Phoenix Contact, reden und alles, was dazugehört, bedeutet das ja auch immer, da sind so Unmengen von Daten unterwegs. Macht das Stromnetz auch anfällig für Cyberkriminalität?
Die Gefahr ist natürlich immer, dass da, wo Daten sind, dass man möglicherweise einen Angriffspunkt hat. Insofern muss man natürlich schauen, dass das Ganze sicher ist. Daten nicht zu nehmen, ist keine Option. Wir brauchen die, weil ohne Transparenz können wir nicht steuern. Aber es ist ganz wichtig, und das ist aber auch nicht neu. Also ich sagte ja schon, kritische Infrastruktur war immer der Fall. Man hat immer dafür gesorgt, dass man, auch da wurde vorher schon Daten übertragen, dass das in einer gesicherten Form geht. Auch da haben wir Lösungen, wie man Daten in der Automatisierung sicher überträgt. Und da kommt natürlich noch mehr dazu. Also die Systeme, die wir rausgeben, sind gehärtet. Da kann man nicht einfach dran. Ist auch physische Sicherheit wichtig, dass nicht man einfach in ein Umspannwerk reingehen kann oder in eine Ortsnetzstation. Da sind auch immer Türen und Zäune dazwischen. Das kommt auch dazu.
Nichtsdestotrotz, wenn jetzt tatsächlich mal irgendwo auf der Welt so ein großflächiger Stromausfall die Welt in Atem hält, dann liegt ja sofort der Verdacht nahe, es war eine Cyberattacke, aber Berlin, wir haben gerade kurz schon drüber gesprochen, hat einfach einer ein Kabel durchgeschnitten. Also so ganz schwer war es ja dann nicht, da irgendwo dran zu kommen. Na, welche Ursachen kann es denn noch geben für so ein Blackout?
Ja, also Cyberattacke ist sicherlich eine, wenn es richtig gemacht ist, dann Durchschneiden eines Kabels. Ich glaube, historisch am häufigsten sind Naturkatastrophen. Also ich sag mal, Hochwasser im Ahrtal. Wenn ein Umspannwerk geflutet ist, dann ist es vorbei. Und es ist für uns vielleicht gar nicht so relevant, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in Amerika an die Ostküste guckt, in den Louisiana, Texas, wo regelmäßig Hurricanes sind, da ist das schon ein reales Problem. Entsprechend fällt da der Strom auch natürlich deutlich häufiger aus.
Wenn wir jetzt nochmal auf diese ganzen möglichen Szenarien gucken, und ja, dann auch überlegen, wie lange das dauert, bis das Stromnetz dann wieder hochgefahren ist. Also Spanien, Portugal, das hat ja wirklich, glaube ich, 12 Stunden plus x, weil eben alles nur nach und nach hochgefahren werden konnte, gedauert. Kann sowas in Deutschland in der Form eigentlich auch passieren?
Also jetzt mal rein logisch korrekt. Es gibt eine endliche Wahrscheinlichkeit, dass sowas passieren kann, aber praktisch halte ich das heutzutage, also im Jahr 2026 in Deutschland, für ausgeschlossen. Also was jetzt im Detail passiert ist und ausgelöst war,
weiß man nicht genau.
Aber was man natürlich weiß, es war eine Kettenreaktion von ja eigentlich Schutzmaßnahmen. Also was ist passiert? Das Netz muss immer stabil laufen. Das heißt, es gibt einen ganz schmalen Spannungsbereich und einen ganz schmalen Frequenzbereich, der immer eingehalten werden muss. Auch einfach aus Schutz der ganzen Geräte, die am Netz hängen. Mhm. Wenn der weggeht, das kann passieren. Wenn zu viel Energie reingeht ins Netz, steigt die Spannung. Wenn zu wenig Energie ins Netz reingeht, sinkt die Frequenz. Wenn man aus diesem Fenster kommt, dann gibt es einfach Schutzmechanismen. Dann schaltet, meistens irgendwo lokal, wird ein Bereich weggeschaltet. Und was in Spanien passiert ist, was auch immer das ausgelöst hat, da kamen viele Dinge zusammen. Es gab sehr viel Solarstrom in dem Moment und Wind. Und dann irgendwas ist passiert, Strom ist weggeschaltet, hat das Netz weiter destabilisiert und dann hat es immer weiter ausgelöst. Und dann irgendwann hat man nur noch Inseln und dann ist irgendwann alles weg. Und ja, es ist auch schwierig, mit Erneuerbaren dann das Netz hochzufahren, weil man braucht irgendwas, was die Frequenz vorgibt. Bei einem Kraftwerk ist das relativ simpel, aber viele verschiedene dezentrale Stellen hochzufahren und die zu synchronisieren, ist gar nicht so trivial mit einfachem Solar.
Du hast gerade die Kraftwerke nochmal angesprochen. Wie ist das denn in anderen Ländern? Ich denke zum Beispiel gerade an Norwegen. Die haben ja viel Wasserkraft. Ne? Da dürfte dann ja so ein Problem vielleicht nicht so relevant sein. Ja,
Norwegen hat einfach das Glück der Geografie. Die haben Ich meine, die Topografie kennt man. Die sind bei 100% Erneuerbaren seit jeher. Wasserkraft ist ein super Energiespeicher, aber auch Erzeugungsmethode. Insofern haben die einfach Glück.
Und dann Dänemark, bei denen läuft es ja auch irgendwie, ne? Die haben ja jetzt nicht so das Glück der Topografie.
Jein. Also vielleicht, wenn man mal vergleicht, Dänemark selber nicht. Dänemark hat sehr, sehr viel Windkraft in der Ostsee, in der Nordsee, aber auch onshore. Also einen hohen erneuerbaren Energienanteil. Aber die gleichen natürlich aus. Vielleicht, was auch besonders war bei Spanien, Portugal, die sind natürlich irgendwie unten eine Halbinsel. Dänemark ist voll integriert in das europäische Netz. Die haben einen sehr starken Link nach Norwegen, aber auch nach Deutschland. Was die einfach machen, ist, die exportieren, wenn sie zu viel Wind haben, nach Norwegen beispielsweise. Die pumpen das in ihre ganzen Stauseen rein. Und wenn es in Dänemark mal dunkel ist, dann kommt halt der Strom aus Norwegen. Also Netzintegration ist auch wichtig, um Stabilität zu sorgen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich tatsächlich jetzt auch dann nicht mehr nur, wenn wir jetzt wieder zurück nach Deutschland gucken, ein Thema für uns, sondern es ist ja wahrscheinlich ein europäischer Verbund.
Genau, wir haben halt, sag ich mal, die größere Herausforderung, weil Dänemark und Skandinavien allgemein ist dünn besiedelt. Man hat halt nicht dieses komplexe dezentrale Netz, was wir in Deutschland haben, durch unsere Bevölkerungsstruktur, durch auch die Verteilung unserer Industrie. Und das macht die Komplexität im Netzausbau in Deutschland deutlich höher, als man das in Dänemark hat.
Da kommen wir doch nochmal drauf. Ist das eigentlich tatsächlich so, der Netzausbau ist komplex bei uns? Ist dann die Energiewende in Gefahr? Frage ich jetzt mal ganz direkt.
Naja, also ich sage auch, heutzutage haben wir, das gilt auch weiterhin, das stabilste oder eins der stabilsten Netze weltweit. Wo wir darauf achten müssen, natürlich, wir werden die Braunkohle rausnehmen, die sind netzstabilisierend. Da muss man auf der einen Seite, auf der Erzeugerseite, eine verlässliche Quelle haben, die im Zweifel Kapazität hat und zuschaltbar ist. Und wir müssen die Netze weiter ausbauen. Und die gute Nachricht ist, das passiert. Also das ist eine sehr langfristige Investition. Man kann schon heute sehen, was die Netzbetreiber in den nächsten Jahren investieren werden in ihre Infrastruktur. Das heißt, es werden neue Leitungen gebaut, sagen wir mal von DC-Leitungen von der Nord- und Ostsee nach unten in den Übertragungsnetzen. Es werden Umspannwerke erweitert und auch ganz neue gebaut. Es wird das Verteilnetz transparent gemacht durch die Digitalisierung der Ortsnetzstationen. Wir sorgen dafür, dass die Anlagen ab einer bestimmten Größe regelbar sind. Das sind alles die wesentlichen Komponenten. Und dieser Netzausbau, der wird jetzt gerade seit den letzten drei Jahren maßgeblich forciert und der wird auch noch 10, 15 Jahre weitergehen.
Das ist ja eigentlich, wenn wir dann mal auf unser Zielbild der All Electric Society gucken, eigentlich eine gute Aussage, die du da gerade gemacht hast. Also eine, die optimistisch stimmt, oder? Was stimmt dich persönlich optimistisch?
Ja, also aus der Hinsicht auf jeden Fall. Das ist einer der großen Links für die All Electric Society. Wir sehen auch schon, das ist kein Zukunftsbild. Also wir sehen Sektorenkopplung jeden Tag. Auch die ganzen Anlagen, die wir auch von der Energy Automation ans Netz bringen, das sind alles kleine oder große, oft auch große Beispiele für Sektorenkopplung. Und insofern, ja, also ich glaube, was wir jetzt in den Netzen sehen, hat es ganz, ganz lange nicht gegeben. Die Netze wurden, ja, große Welle war vielleicht nochmal in der Nachkriegszeit, als die Wirtschaft explodiert ist in Deutschland. Und der Rest war wirklich ein Verwalten des Bestands. Deswegen vielleicht auch Netzbetreiber, das richtige Wort. Ich glaube, jetzt kann man gar nicht mehr vom Netzbetreiber sprechen. Die betreiben nicht nur, sondern ein signifikanter Teil der Arbeit eines Netzbetreibers ist der Netzausbau.
Kommen wir nochmal zu den Schlagzeilen vom Anfang zurück. Also Märchen von der Energiewende und so weiter und so fort. Solarstrom flutet die Netze. Ist es dann vielleicht ein bisschen übertrieben? Also medial gesehen, natürlich, Schlagzeilen sollen ja Aufmerksamkeit generieren. Würdest du das so einordnen?
Ja, also in der Art und Weise, auch mit Märchen, ist es natürlich übertrieben. Aber wie ich anfangs sagte, wir können uns nicht erlauben, jetzt nichts zu tun. Aber das tun wir ja nicht, sondern wir sind dran. Und insofern ist es aller Grund zum Optimismus, dass wir das hinkriegen.
Arne Hollmann im Podcast Elektrisiert. Arne, ganz herzlichen Dank. Deinen Optimismus, den nehmen wir mit aus dieser Folge. Wir haben gehört, warum die Stromnetze stabiler sind als ihr Ruf, aber eben auch, warum sie sich verändern müssen. Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen Schlagzeilen über überlastete Netze und jahrzehntelanger Stabilität. Jetzt kommt es auf ein Zusammenspiel von Erneuerbaren, von Speichern, von Digitalisierung und smartem Netzausbau an. Nichts tun ist keine Option. Aber um Arne Hollmanns Worte hier nochmal aufzunehmen, wir sind ja dran. Wir bei Phoenix Kontakt übrigens auch, mit unseren Produkten und Lösungen.